Ich beginne mit der Textlesung, bevor wir einsteigen. Nun gut, du kannst von dir sagen, dass du ein Jude bist. Du fühlst dich sicher, weil du das Gesetz hast und bist stolz darauf, den wahren Gott zu kennen. Du kennst seinen Willen und hast ein sicheres Urteil in allen Fragen, bei denen es um Gut und Böse geht, weil du dich im Gesetz auskennst. Du bist überzeugt, dass es dein Auftrag ist, ein Führer der Blinden zu sein und ein Licht für die, die in der Finsternis sind. Ein Erzieher derer, denen es an Einsicht fehlt, und ein Lehrer der Unwissenden. Schließlich besitzt du ja das Gesetz, den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit. Wenn du nun andere belehrst, warum dann eigentlich nicht auch dich selbst? Du predigst, man dürfe nicht stehlen. Warum stiehlst du dann? Du sagst, man solle nicht die Ehe brechen. Warum brichst du sie dann? Du verabscheust die Götzen. Warum bereicherst du dich dann an ihnen, indem du ihre Tempel plünderst? Du redest voller Stolz vom Gesetz und gleichzeitig brichst du es und raubst Gott damit die Ehre. Genau wie es in der Schrift heißt, euretwegen wird der Name Gottes bei den Völkern in den Schmutz gezogen. Auch die Beschneidung nützt dir nur etwas, wenn du nach dem Gesetz lebst. Wenn du tust, was das Gesetz verbietet, bist du in Wirklichkeit ein Unbeschnittener. Und es ist umgekehrt nicht genauso, denn ein Unbeschnittener so lebt, wie es der vom Gesetz geforderten Gerechtigkeit entspricht, gilt er, unbeschnitten wie er ist, vor Gott als ein Beschnittener. Was seine Herkunft betrifft, gehört er nicht zu denen, die beschnitten sind, aber er erfüllt das Gesetz und wird daher über dich zu Gericht sitzen. Denn obwohl du als Jude den genauen Text des Gesetzes besitzt und beschnitten bist, lebst du nicht nach dem Gesetz. Nicht der ist nämlich ein Jude, der es nur nach außen hin ist. Und die wirkliche Beschneidung ist nicht die, die äußerlich sichtbar am Körper vollzogen wird. Ein wahrer Jude ist der, der es im Innersten seines Wesens ist. Und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. Sie kommt nicht durch die äußerliche Befolgung einer Gesetzesvorschrift zustande, sondern ist das Werk des Heiligen Geistes. Das Lob, das der erhält, der in diesem Sinne Jude ist, kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Als ich in ungefähr der 8. Klasse war, hatte ich folgende Situation. Wir hatten eine Klausurphase, Deutsch. Ich weiß nicht mehr ganz genau, worum es ging, aber 8. Klasse muss eigentlich eine Gedichtsanalyse oder irgendeine Ballade gewesen sein, die man auseinanderpflücken musste. Und als wir so, die Klausur zog sich über mehrere Stunden, und als wir dann mittendrin in der Klausur, also wirklich die Hälfte, ich glaube mehr als die Hälfte war schon rum, und ich weiß nicht mehr, vielleicht war es John Maynard, der das Schiff nach Buffalo gesteuert hat, oder Ribbeck von Ribbeck im Havelland, der in seinem Garten einen Birnbaum hatte. Zumindest waren wir mitten im Gedicht voll drin. Und die Lehrerin, meine Deutschlehrerin, eine etwas hysterische Frau, ging durch die Reihen. Ja, Lehrer machten das damals so, ich weiß nicht, wie es heutzutage in der 8. Klasse ist. Weil die gehen also durch die Reihen, gucken über die Schulter, hat jemand irgendwelche Spicker versteckt, lesen ab und zu ein bisschen mit, was man so schreibt. Und wenn die Lehrerin gerade so über deine Schulter geschaut hat, dann warst du mal ganz hibbelig so, boah nee, ich habe wirklich keinen Spicker. Bei mir ist alles in Ordnung, hier ist meine Federmappe, da ist auch wirklich nichts drin. Und dann hast du geschrieben, so hoffentlich sagt die nichts, hoffentlich liest die nichts laut vor, hoffentlich ist alles richtig, was ich schreibe. Und so ging die durch die Reihen bei uns und dann blieb sie bei meinem Klassenkameraden stehen, ich nenne ihn jetzt Hannes, weil ich nicht weiß, ob er genannt werden möchte. Und sie blieb bei ihm stehen und völlig hysterisch, völlig außer sich, sagte sie, Hannes, du bist ja auf dem komplett falschen Dampfer. Der gute Junge, 14-jährig, hat wahrscheinlich schon 3 Seiten geschrieben, die Hälfte seiner Zeit war rum und er musste feststellen, dass er alles in den Sand gesetzt hatte. Nachher hat er uns erzählt, er hat gesagt, ich muss mal auf Toilette. Er ist auf die Toilette gegangen, aber weil er richtig am Heulen war. Also der war fertig. Er kam dann wieder und hat noch irgendwie die Klausur zu Ende gebracht, aber eine gute Note ist es wahrscheinlich nicht geworden. Zu derselben Zeit hatten wir in der nächstgrößeren Stadt, und ich bin sehr, sehr, sehr ländlich aufgewachsen. Also wenn ihr denkt, Rheinbach ist ländlich oder Bornheim, dann wisst ihr das, weil ihr wisst ja nicht, wie ich aufgewachsen bin. Also es war sehr, sehr ländlich. Und in der nächstgrößeren Stadt, mussten wir ein bisschen fahren, gab es ein riesiges Bauprojekt. Dieses Bauprojekt sollte ein monströses, also für uns Dorfkinder, monströses Haus werden. Und dieses Haus hatte ein Parkdeck, das sich über zwei Ebenen zog, hatte verschiedene Geschäfte oben, unten. Und die Leute der Stadt sollten da hinfahren können, um mit einem Einkauf an einem einzigen Ort alles erledigen zu können. Und es gab einen Investor, der hat das kräftig gepusht, hat ein Grundstück besorgt, hat die Materialien besorgt, hat alles organisiert, damit dieses Gebäude entstehen kann. Und es wurde gebaut. Es wurde eine riesige Eröffnung gefeiert. Man konnte einkaufen nach Herzenslust und Laune. Und nach ein paar Monaten merkte man, dass ein paar Steine nicht mehr an der Stelle waren, wo sie ursprünglich mal hingelegt wurden. Und man merkte auch, dass die Parkfläche anfing sich zu bewegen. Also nicht so, dass man es merken konnte, wenn man ging, aber auf einmal entstanden einfach so Löcher. Und zwar nicht hier unten, sondern hier oben. Und man muss sagen, man ging davon aus, okay, irgendwo scheint es ein Problem zu geben. Als dann in den Geschäften die Böden aufrissen, hat man dann gedacht, okay, vielleicht sollten wir mal nachforschen, woran das liegen kann. Dann hat man unter dem Gebäude geschaut und man hat festgestellt, wir haben dieses riesige Projekt auf einem Sumpfgebiet aufgebaut. Es gab nämlich hier drunter sehr viel Wasser und dieses Wasser hat den ganzen Boden aufgeweicht und weil man vorher nicht vernünftig kontrolliert hat oder, das weiß man nicht so genau, wissentlich das Gebäude draufgestellt hat, weil der Investor, den hat man nie wieder gesehen, der hat sich abgesetzt ins Ausland, hat man dieses Gebäude draufgestellt, ohne sich wirklich mit dem Grund auseinanderzusetzen, dem Boden. Und ich glaube, ihr stimmt mir zu, dass die Bodenkontrolle vorher notwendig gewesen wäre, bevor man dieses Gebäude aufgestellt hätte. Das Gebäude steht immer noch, es ist noch nicht eingestürzt. Ich weiß nicht, was man gemacht hat, irgendeine Lösung hat man gefunden. Was das mit unserem Text zu tun hat, dazu komme ich später. Der Jude, Paulus hat, Dennis hat letzte Woche das Kapitel 2 angefangen mit uns und dort ging es um eine Person, die gerichtet hat. Ja? Im Kapitel 1 hatten wir eine Person, die so weit weg von Gott war, die Gott so sehr aus dem Leben rausgedrängt hatte, dass man nicht sagen konnte, okay, diese Person gehört zu Gott. Das konnte die Person nicht sagen aus Kapitel 1, der Mensch. Was Dennis letzte Woche hatte, war ein Mensch, der moralisierend ist, der richtend ist. Jemand, der sagt, du bist falsch und ich bin richtig. Und das ist auch noch immer ziemlich allgemein gehalten, weil viele Menschen unter diese Kategorie fallen können. Heute wendet Paulus sich ganz bewusst an eine ganz, ganz bestimmte Menschengruppe in der Gemeinde in Rom. Und das sind die Menschen, die früher, aber auch aktuell immer noch Juden sind. Also aktuell zu dem Zeitpunkt, wo Paulus den Brief schreibt. Und Paulus sagt, nun gut, du kannst von dir sagen, dass du ein Jude bist. Du fühlst dich sicher, weil du das Gesetz hast und du bist stolz darauf, den wahren Gott zu kennen. Du kennst seinen Willen. Und dann macht Paulus eine Aufzählung und er sagt, du bist ein Licht in der Finsternis. Du bist ein Lehrer für die Unmündigen. Oder also für die Leute, die aus Kapitel 1. Ja? Für den aus Kapitel 1 bist du ein Lehrer. Für den aus Kapitel 1 bist du ein Erzieher. Ein Erzieher ist ein bisschen mehr als Lehrer. Lehrer sagt dir und ein Erzieher hilft dir, das zu tun, was Gott möchte. Und an und für sich, würden wir sagen, sind diese Begriffe total gut, positiv besetzt. Solange man nicht aus einem autoritären System kommt. Es ist doch schön, wenn jemand Werbung für die Sache Gottes macht. Es ist doch super, wenn jemand ein Licht für Jahwe ist. Und Paulus sagt aber, du bist überzeugt, dass es dein Auftrag ist, ein Führer der Blinden zu sein und so weiter, weil du die Erkenntnis und Wahrheit besitzt. Du fühlst dich sicher, weil du das Gesetz hast. Das sagt Paulus. Damit überschreibt er unseren ganzen Text. Du bist Jude und fühlst dich sicher, weil du das Gesetz hast. Ich möchte mit euch ein bisschen über das Gesetz in diesem Zusammenhang nachdenken. In Galater Kapitel 3, wenn ihr die Bibel mit habt, schlagt das gerne mit auf. Ich habe auch mir auch keinen Merker reingelegt, ich muss genauso suchen wie ihr. Bis nach Korinther. In Galater Kapitel 3 geht es auch ganz, ganz viel um das Gesetz und um Abraham. Abraham wird später nochmal wichtig. Aber es geht auch ganz viel um das Gesetz und den Galaterbrief hat auch der Apostel Paulus geschrieben. Und der Apostel Paulus sagt uns in Galater Kapitel 3, warum Gott uns das Gesetz gegeben hat. Möchte jemand versuchen? Oder weiß es jemand direkt? Ich hätte es jetzt auch nicht aus dem Stegen gewusst. Ich muss es auch nachschlagen. Das Gesetz war also, Galater Kapitel 3, Vers 24. Das Gesetz war also unser Aufseher, oder die bessere Übersetzung wäre ein Zuchtmeister, unter dessen strenge Hand Gott uns gestellt hatte, bis Christus kam. Denn es war Gottes Plan, uns auf der Grundlage des Glaubens für gerecht zu erklären. Das ist jetzt eine etwas freiere Übertragung. Im Urtext heißt es, es gab Gott. Mal schauen. Es gab Gott, der uns das Gesetz gegeben hat. Das ist eine wichtige Reihenfolge, die wir verstehen müssen, wenn wir gleich zurück zu Römer Kapitel 2 gehen. Also Gott gab das Gesetz den Menschen. Warum? Als Antrieb, um zum Kreuz von Golgatha zu kommen. Ich gehe gleich weiter darauf ein. Und das Kreuz von Golgatha ermöglicht es uns, zu Gott zu kommen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber das Alte Testament war ja schon viel, 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 viel früher da, als es das Kreuz noch gar nicht gab. Stimmt. Aber das ist Paulus' Argumentation in Galater Kapitel 3, Vers 24. Paulus sagt, Gott gab das Gesetz den Menschen als einen Zuchtmeister. Das heißt, als ein Erzieher und ein Erzieher, ein strengen Erzieher. Nicht ein Erzieher, der sagt, ja, du könntest ja mal, versuch doch mal, sondern ein Erzieher, der dir ganz klar sagt, du brauchst etwas, weil du hier nicht klarkommst. Weil du hier ständig scheiterst, brauchst du eine Lösung. Und diese Lösung präsentierte Gott am Kreuz auf Golgatha durch den Tod von Jesus Christus. Und wenn wir hier landen, dann hat uns das Gesetz hier hingebracht. Gott installierte das Gesetz, damit wir erkennen, dass wir hier hingehören und dann eine Beziehung zu Gott haben. Das ist das, was Paulus unter Gesetz versteht. Wenn er sagt, Gott hat uns das Gesetz als Erzieher, als Zuchtmeister gegeben, dann meint er genau diese Reihenfolge. Und jetzt ist das Problem mit dem Gesetz, wir können es nicht erfüllen. Wir haben keine Chance, dem Gesetz hier irgendwie gerecht zu werden. Das Gesetz kommt von Gott. Er hat darin gesagt, wie wir leben sollen, und wir schaffen es nicht. Das ist Fakt. Das ist unser Lebensalter. Kennt ihr die Geschichte vom reichen Jüngling aus dem Neuen Testament? Der reiche Jüngling kam zu Jesus und sagte, Meister, er sprach ihn mit Meister an, Meister, ich halte alle Gebote, seit von klein auf. Ich habe sie immer alle eingehalten und eigentlich fehlt mir doch gar nichts mehr. Sag mir, was muss ich noch tun, damit ich in das Himmelreich komme? Ich kann mir vorstellen, dass Jesus ihn angeschaut hat, ein bisschen überlegt hat und dann sagte er, geh nach Hause, verkauf alles, was du hast und dann komm wieder und folg mir nach. Und der reiche Jüngling ging traurig nach Hause und kam nicht wieder. Und der Text sagt uns im Neuen Testament, dass Jesus ebenfalls sehr traurig wurde, weil er wusste, dass dieser Mensch niemals wiederkommen würde. Ich habe ihn dann zu Hause mal angeschaut, was war das Problem, also warum wurde dieser Jüngling so traurig? Wisst ihr, was im ersten Gebot steht? Du sollst keine Götter neben dir haben. Der junge Mann, der war so überzeugt von sich, dass er alle Gebote von Kind auf gehalten hatte, kam damit zu Jesus voller Stolz und dann musste er feststellen, dass er nicht mal das erste Gebot halten konnte. Weil er den Reichtum, den er angehäuft hatte, viel, viel lieber hatte als das, was Jesus ihm bot. Er hatte seinen Reichtum lieber als Gott. Der Reichtum war sein Götze. Er ging traurig davon, weil er Gebot Nummer 1 übertreten hatte. Und dann könnten wir sagen, ja, es war ja nur ein Gebot. Es gibt ja noch 9 andere Gebote, die hat er alle eingehalten, sein ganzes Leben lang. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, in Matthäus Kapitel 5, spricht er genau über so einen Fall. Er sagt nämlich, Jesus hatte eine ganze Reihe von Geboten, die er aufgreift aus dem Alten Testament und dann erklärt er, welches Prinzip dahinter steckt. Und dann sagt er, an einer Stelle sagt er, ihr wisst, dass es im Gebot heißt, du sollst nicht töten. Und jeder, also ich würde mal behaupten, 80% der Menschheit könnte von sich behaupten, vielleicht ein bisschen weniger, könnte von sich behaupten, ich habe noch nie gemordet. Ich habe noch nie einen persönlichen Racheakt vollzogen, wo ein Mord dann am Ende stand. Aber Jesus sagt, das Prinzip, das dahinter steckt, hinter diesem Gebot, ist eigentlich, du sollst deinen Bruder nicht mal als Dummkopf bezeichnen. Denn wenn du deinen Bruder als Dummkopf bezeichnest, dann bist du Rufmord, aber Jesus ist viel krasser. Jesus sagt, der ist des höllischen Feuers schuldig. Also dieser Mensch hat keine Chance, sich auf irgendeine Art und Weise Gott zu nähern. Was sagt Jesus damit eigentlich aus? Jesus sagt, wenn du es schaffst, ein Gebot zu übertreten, bist du vor Gott gesetzlos. Du bist vor Gott wie derjenige aus Römer Kapitel 1. Kein Deut besser. Du hast zwar das Gesetz, du kennst es, du befolgst ein einziges Gebot nicht und du bist gesetzlos vor Gott. Das heißt, du gehst genauso verloren wie der Mensch aus Römer Kapitel 1, der Gott aus seinem Leben ausgeklammert hat. Und jetzt ist es an uns. Oder in diesem Fall, jetzt ist es am Juden, wie er mit dieser Information umgeht. Der Jude wird sicherlich auch festgestellt haben im Laufe seines Lebens, ich schaffe es nicht, das Gebot Gottes zu befolgen. Ich scheitere immer wieder. Es funktioniert nicht. Und der hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er geht zum Kreuz. Jesus ist dafür gestorben. Genau dafür. Genau dafür, dass wir vor Gott als gesetzlos gelten, ist Jesus gestorben. Jesus sagt, ich bin gekommen, um das zu erfüllen. Und dann sterbe ich für euch, damit die Verbindung hier wieder möglich ist. Komm einfach hier hin, glaube daran, was ich getan habe, und du kannst zu Gott. Du hast freien Zugang. Deine Stellung vor Gott ist einwandfrei. Du giltst nicht als gesetzlos, obwohl du hier scheiterst, giltst du nicht mehr als gesetzlos, weil dein Weg über Golgatha geht. Und es gibt ein Lied, das wir auch hin und wieder in der Gemeinde singen, ich laufe zum Vater. I run to the Father. Das wäre eine Möglichkeit, wenn man merkt, dass man am Gesetz scheitert. Die zweite Möglichkeit ist, und die hat krasse Folgen, ja, der Kopf ist jetzt ein bisschen klein geworden, tut mir leid. Die zweite Möglichkeit ist, ich verlasse mich komplett auf das Gesetz. Und nicht nur das, sondern in meinem Denken findet eine Veränderung statt. Und zwar merke ich, okay, ich schaffe das Gesetz nicht einzuhalten, aber trotzdem nehme ich mir das Gesetz, weil das hat Gott mir gegeben. Ich bin doch etwas Besonderes, weil Gott hat mir das Gesetz gegeben. Mir hat er das anvertraut. Meinem Volk, meiner Nation. Ich habe das bekommen. Nicht der aus Kapitel 1. Ich. Und deswegen mache ich mir das Gesetz zur Stütze, um sagen zu können, Gott, du kannst froh sein, dass du mich hast. Ich habe das Gesetz. Ich habe das Gesetz, deswegen sei froh, dass du mich hast. Ja? Ich beziehe mich bei meinem Stand vor Gott. Es geht immer, in Kapitel 1 und 2 geht es immer darum, welchen Stand hast du vor Gott. Ja? Der Jude sagt, den Paulus hier beschreibt, sagt, ich habe das Gesetz, deswegen bin ich besonders. Und deswegen habe ich eine besondere Stellung vor Gott. Das Problem bei dieser Sache ist, dass man dann, dass auch dieser Mensch merkt, ich schaffe es nicht einzuhalten. Und dann kann man Wege und Mittel finden, und genau die deckt Jesus in Matthäus Kapitel 5 auf. Man kann Wege und Mittel finden, wie man sich das zurechtlegen kann, damit man am Ende sagen kann, ich bin ein guter Mensch, weil ich das Gesetz befolge. Ja, der reiche Jüngling konnte von sich behaupten, ich habe schon immer das Gesetz eingehalten. Weil es Nebengebote gab, die es ihm ermöglichten, das einzuhalten. Das, was Paulus in Kapitel 2 hier beschreibt, ist genau dieser Punkt. Paulus deckt auch diese Punkte auf. Er sagt nämlich, du predigst, man dürfe nicht stehlen, stiehlst aber selbst. Du sagst, man soll die Ehe nicht brechen, brichst sie aber selbst. Du verabscheust andere Götter und bereicherst dich dann, indem du fremde Tempel plünderst. Alles Dinge, die Gott im Alten Testament verboten hatten, zur Zeit von Paulus für die Juden aber völlig legitim waren. Weil die Juden das Gesetz anders oder in ihrer Auslegung so angepasst hatten, dass es möglich war, sich darauf etwas einzubilden. Das Eklige ist, wenn wir uns für so einen Weg entscheiden. Auch als Christen können wir uns für so einen Weg entscheiden. Ja? Wir können sagen, wir haben die beste Moral und uns darauf berufen. Wie gesagt, es geht hier immer darum, welchen Stand habe ich vor Gott. Und dann wollen wir uns von anderen Menschen abheben, indem wir sagen, meine Moral ist besser als die von anderen, deswegen gelte ich mehr vor Gott. Es geht hier jetzt nicht darum, dass es eine richtige und eine falsche Moral gibt, sondern es geht darum, wie stehe ich vor Gott. Und da können wir sagen dann, meine Moral ist besser als die von anderen Menschen, deswegen habe ich einen besseren Stand vor Gott. Moralisierend zu sein, richtend zu sein. Ich mache mich selbst zum Maßstab für andere. Ich mache meinen Lebensstil zum Maßstab dafür, wie ich über andere denke und wie ich über andere urteile. Und vergesse dabei den Kreislauf, nämlich dass Gott das Gesetz gegeben hat, damit ich zum Kreuz laufe. Ich vertausche. Ich klammere Gott aus der Gleichung aus, indem ich sage, ich bin der Maßstab. Mein Lebensstil. Ich erkläre euch das kurz an einem Beispiel. Mein Bruder hat sich bekehrt und ging zur Gemeinde. Und es dauerte gar nicht lange. Ging zur Gemeinde und er wollte dann bei einem Weihnachtskonzert mitsingen im Chor. Ja, da gab es sowas noch. Und da hat er sich angemeldet und dann kam jemand auf ihn zu und hat gesagt, es gibt ein Problem. Wir glauben dir deine Bekehrung nicht. Ich werde richtig wütend, wenn ich an diese Situation denke. Der Mensch, der das ausgesprochen hat, der Mensch, der das implementiert hat, der das als Maßstab vorgegeben hat, weil im Grunde genommen hat dieser Mensch nichts anderes getan, als zu sagen, ich sage, wer gerettet ist und wer nicht. Ich sage dir, welchen Stand vor Gott du hast. Ich bestimme, wie du auszusehen, wie du zu leben hast, damit du vor Gott einen akzeptablen Stand erreichst. Das war seine Aussage mit dieser einen Aussage, mit diesem Einsatz. Ich glaube dir deine Bekehrung nicht. Und deswegen darfst du Gott nicht dienen bei uns in der Gemeinde. Das war der Nebensatz. Eine Perversion von dem, wie Gott sich eigentlich das Gesetz gedacht hat. Aus Retterliebe wird eine ekelhafte Selbstgerechtigkeit, ein ekelhafter Maßstab, den ich an andere anlege und dies anderen unmöglich macht, vor Gott zu bestehen. Weil ich bin ja der Maßstab. Und wenn du nicht so lebst, wie ich es für richtig halte, dann zählst du vor Gott nichts. Wisst ihr noch, was Dennis in Kapitel 1 gesagt hat, in Römer Kapitel 1, er hat gesagt, der Mensch hat Gott ausgeklammert oder ganz aus seinem Leben verbannt. Erinnert ihr euch? Ich sehe kein Nicken, okay. Dennis hat es auf jeden Fall gesagt. Und jetzt stelle ich euch die Frage, wo in dieser Gleichung, ja, wenn ich so mit anderen Menschen umgehe, wo in dieser Gleichung kommt da Gott vor? Diese Menschen haben Gott genauso aus ihrem Leben ausgeklammert. Sie berufen sich auf Gott und sind stolz darauf, dass sie das Gesetz haben. Aber sie haben Gott genauso ausgeklammert. Und das funktioniert auch nur dann. Dieser Lebensweg, dieser Lebensstil funktioniert nur dann, wenn du Gott aus dieser Gleichung ausklammerst. Weil wenn du Gott wieder nach oben bringst, der dir das Gesetz gegeben hast, dann bist du plötzlich ein ganz kleiner Wicht und schaffst es gar nicht, Gott gerecht zu werden und brauchst das Kreuz auf einmal wieder. Aber wenn du Gott und Kreuz ausklammerst, dann kannst du so leben. Das Problem ist, und das schildert Paulus auch in Galater Kapitel 3, er sagt, du fällst aus Gottes Gnade. Du bist genauso verloren, wie diese Person, die in Kapitel 1 beschrieben wurde. die sich völlig ihren Begierden und Lüsten hingegeben hat. Du tust zwar fromm und du lebst fromm, aber Gnade kommt in deinem Leben nicht vor. Und nur durch Gnade bestehst du von ihm. Paulus wendet sich der Beschneidung zu. Ich lese den Textabschnitt nochmal kurz. Auch die Beschneidung nützt dir nur etwas, wenn du nach dem Gesetz lebst. Wenn du tust, was das Gesetz verbietet, bist du in Wirklichkeit nicht mehr ein Beschnittener, sondern ein Unbeschnittener. Und es ist umgekehrt, und ist es umgekehrt nicht genauso. Wenn ein Unbeschnittener so lebt, wie es der vom Gesetz geforderten Gerechtigkeit entspricht, gilt er, unbeschnitten wie er ist, vor Gott als ein Beschnittener. Und das geht jetzt so hin und her. Ne? Am Ende sagt Paulus sogar, der Unbeschnittene, wenn er das Gesetz befolgt, wird über dich als Juden richten. Weil er geschafft hat, was du dein Leben lang nicht geschafft hast. Wir müssen nur kurz über die Beschneidung sprechen, bevor wir so ein Schlussfazit ziehen können. Wer weiß, wo die Beschneidung zum allerersten Mal angesprochen wird in der Bibel? Abraham, genau. Abraham, eine sehr, sehr wichtige Persönlichkeit, wenn wir uns jetzt über die Beschneidung unterhalten. Hat jemand die Reihenfolge im Kopf, wie das vonstatten ging? Einmal ganz, ganz kurz. Wann musste Abraham alles Männliche beschneiden lassen? Einschließlich sich selbst. Weiß das jemand? Genau, das ist ganz wichtig. Nachdem Abraham den Bund mit Gott geschlossen hat. Nachdem, ist ein sehr wichtiges Wort. Abraham sollte alles Männliche beschneiden lassen, nachdem er den Bund mit Gott geschlossen hat. Jetzt folgende Reihenfolge. Was passierte zuallererst, als wir von Abraham hören in der Bibel? Geh in das Land, das ich dir zeigen werde, und Abraham geht. Ne? Glaube kann man auch gleichsetzen mit Gehorsam. Ja? Also Gott, da spricht irgendeine Gottheit zu dir als Heide. Du kennst diesen Gottheit nicht. Sie sagt aber zu dir, geh und ich gebe dir ein Land und du gehst. Und das heißt, du musst dieser Gottheit Glauben schenken und du bist ja auch gehorsam. Verheißung oder auch Bund, können wir auch sagen. Und dann folgt, boah, ist jetzt ein langes Wort, Skalpell oder scharfer Stein wahrscheinlich eher, ich weiß nicht. Das ist wieder eine ganz wichtige Reihenfolge. Glaube, Bund, Verheißung, Beschneidung. Was macht der Jude in Kapitel 2, in Römer Kapitel 2? Er sagt, ich habe das hier. Und darauf bilde ich mir jetzt etwas ein. Ich bin Beschnittener. Er bezieht sich auf etwas, was er gar nicht mehr hat. Er ist stolz auf etwas, was ihm genommen wurde. Und mehr ist das auch nicht, wenn man das hier alles ausklammert. Ja? Manche gingen dann noch so weit und haben gesagt, ich habe noch das. Ja? Weil das hängt unmittelbar an der Beschneidung. Und Paulus versucht es noch gerade zu machen. Hier in Kapitel 2, Abvers 25 bis 29, erklärt Paulus nämlich und sagt, wir bleiben in dem Bild, du bist stolz, dass du das Gesetz hast. Und jetzt stell dir vor, du als Jude, ich habe dir ja eben als Jude gezeigt, dass du nicht schaffst, das Gesetz zu halten. Also du stiehlst, obwohl du sagst, man soll nicht stehlen. Du brichst die Ehe, obwohl es heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Du stiehlst andere Tempel, fremde Tempel, obwohl ich es im Alten Testament verboten habe. Im Alten Testament sind sogar Leute gestorben, die so etwas getan haben. Achan als Stichwort. Achan im Josua hat fremde Tempel bestohlen und wurde dafür gesteinigt. Also Gott hat ganz klar diese Sache verboten. Für den Juden sind sie aber in Ordnung aktuell, zu dem Zeitpunkt, wo Paulus den Brief schreibt. Und jetzt sagt Paulus, okay, du hast das Gesetz, du bist beschnitten. Du bildest dir auf diese zwei Sachen, baust du dir dein Haus. Und jetzt stell dir vor, da kommt derjenige aus Kapitel 1, der Heide, und er hält die kompletten Gebote Gottes, hat aber keine Beschneidung. Was passiert denn mit dem? Paulus sagt, diese Person ist mehr Jude als du, weil sie das ganze Gesetz eingehalten hat. Und diese Person wird einmal am Ende aller Tage über dir zu Gericht sitzen und wird deine Taten richten. Ohne Beschneidung. Das Problem ist allerdings nicht gelöst. Und Paulus sagt, wenn du dir dein Haus bauen willst, dein Einkaufszentrum, dann guck doch bitte, was du da unten als Boden hast. Wenn da Gesetz und Beschneidung drin steht, hast du verloren. Und nochmal, es geht darum, wie wir vor Gott bestehen können. Wenn hier Gesetz und Beschneidung drin stehen, hast du verloren. Dein ganzes Gebäude wird erst Risse bekommen und dann vollständig einkrachen. Entweder schon zu deinen Lebzeiten oder dann, wenn Gott sein Gericht sprechen wird. Du hast keine Chance. Paulus setzt dem zwei Worte entgegen. Glaube und ein beschnittenes Herz. Paulus sagt, du hast dir die Beschneidung herausgegriffen, obwohl der Glaube, hier ganz am Anfang bei Abraham, war der Glaube der entscheidende Punkt, dass Abraham gesagt hat, ich gehe, ich glaube diesem Gott, und dann bekommt er die Verheißung und als Zeichen für das, was vorher passiert ist, kommt die Beschneidung. Und Paulus sagt, der Glaube ist entscheidend und nicht der Glaube, dass du der Maßstab bist, auch nicht der Glaube, dass du vor Gott bestehst, weil du das Gesetz hast, sondern der Glaube an das, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Das ist das Entscheidende. Und du wirst nur, dein Haus wird nur dann bestehen bleiben, wenn du hieran glaubst. Dein Herz oder die Beschneidung inwendig am Menschen, die Paulus hier anspricht, heißt eine Befähigung, nicht von dir, nicht aus dir selbst, sondern eine Befähigung von Gott, seine Gebote einhalten zu können. Dieser Wille, gehorsam zu sein. Und diesen Willen, diesen Gehorsam haben wir bekommen, dadurch, dass Jesus gestorben ist und wir den Heiligen Geist bekommen, wenn wir uns bekehren. Wenn wir uns bekehren, bekommen wir den Heiligen Geist und der Heilige Geist bewirkt in uns das Gute, das Vollkommene. Ich wünsche uns genau das, liebe Geschwister, dass wir am Ende, dass wir jetzt in unserem Leben, wisst ihr, mit der Beschneidung, das ist so weit weg von uns. Beschneidung ist so ein Thema für die meisten von uns. Beschneidung ist ein Thema, womit wir uns nicht mehr viel auseinandersetzen müssen, es sei denn, es hat medizinische Gründe. Für uns ist das nicht mehr relevant im christlichen Abendland. Aber was ist denn mit deiner Taufe? Was ist mit deiner Kommunion? Was ist mit deiner Firmung? Was ist mit deinem Amt als Diakon, als Ältester, als Pastor, als Kirchenmitglied? Alles Dinge, worauf wir furchtbar stolz sein können. Auf unsere Kirchenväter, auf unsere Heiligen, die wir irgendwo in der Vergangenheit vielleicht haben und verehren. Alles Dinge, die wir uns rausziehen können und sagen können, hier Gott, das kann ich dir zeigen, das kann ich dir präsentieren. Komm, heb mich doch einen Stand hoch. Schau mich doch mal an. Ich habe das doch alles. Ich wurde sogar christlich getraut. Meine Kinder sind sogar alle getauft. Und Gott wird am Ende wird Gott, wenn er das Gericht spricht, wenn der Zorn Gottes, ja, um den geht es ja in Kapitel 2, wenn der Zorn Gottes über die Menschen kommt, wird es nur darum gehen. Bei deiner Stellung vor Gott geht es nur um deinen Glauben und um ein beschnittenes Herz. Das ist das Einzige, was Gott abfragen wird. Und Gott soll uns segnen im Nachdenken. Ich möchte uns eine Hausaufgabe aufgeben, und zwar genau darüber nachzudenken. Ich habe das auch gemacht. Ich habe Gott gefragt und ich habe mich gefragt, okay, wo in meinem Leben gibt es Bereiche, wo ich nicht auf Gottes Gnade angewiesen sein möchte? Wo in meinem Leben bin ich zu stolz, die Gnade Gottes zu akzeptieren und in diesen Bereich hineinkommen zu lassen? Wo habe ich vielleicht etwas, worauf ich mächtig stolz bin, das ich gerne Gott präsentieren würde? Und dann Gott zu sagen, Gott, nimm das. Es ist vor dir, wenn es um meine Stellung vor dir geht, ist es nichts wert. Ich möchte dir glauben und ich möchte ein beschnittenes Herz. Ich möchte dir folgen, dir gehorsam sein. Gott segne uns dabei. Amen.